Viele Christen fragen sich, wie Gottes Erwählung und ihre eigene tägliche Erfahrung zusammenpassen. Wenn Gott doch rettet, warum erlebe ich Rückschläge, Schwankungen, Kämpfe mit Sünde und Trägheit? Die Thessalonicher standen unter Druck, Verfolgung und Verwirrung, und gerade hinein in diese Situation zeigt Paulus, dass Gottes Rettung viel mehr ist als ein einmaliger Akt, sie ist ein Weg, auf dem der Heilige Geist unser ganzes Leben durchdringt und uns Schritt für Schritt in ein heiliges Leben für das Gemeindeleben hineinführt. Ein heiliges Leben für das Gemeindeleben, getragen von Glauben, Liebe und Hoffnung. Wenn Paulus über die Thessalonicher schreibt, fällt ihm zuerst nicht ihr Wissen über prophetische Einzelheiten auf, sondern die innere Struktur ihres Lebens mit Christus. Er beschreibt etwas Lebendiges, kein frommes System, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander zunimmt. Glaube ist hier nicht eine einmal ausgesprochene Zustimmung zu Lehrsätzen, sondern eine wachsende, tragende Beziehung zu dem lebendigen Herrn. Er verbindet uns mit Christus selbst, macht unser Herz durchlässig für das Wirken des Geistes und öffnet Raum, in dem Gottes Wirklichkeit unser Denken und Fühlen durchdringt. Wo solcher Glaube lebt, bleibt er nicht im Inneren eingeschlossen, er drängt nach außen, nimmt Gestalt an in Worten, Entscheidungen, Prioritäten, und gerade darin entsteht ein heiliges Leben, das die Atmosphäre des Gemeindelebens prägt. Wenn wir 1. und 2. Thessalonicher lesen, müssen wir vor Augen haben, dass der zentrale Gedanke dieser Briefe ein heiliges Leben für das Gemeindeleben ist. Dieses heilige Leben für das Gemeindeleben besteht aus Glauben, Liebe und Hoffnung. Der Weg, ein solches Leben zu führen, besteht darin, vollständig geheiligt zu werden. Aus diesem Glauben wächst Liebe. Paulus sieht, wie sie zunimmt, also nicht statisch bleibt. Liebe ist in seinem Denken nicht zuerst Gefühl, sondern eine durch Christus geformte Haltung zueinander, wir rechnen einander zur Gnade, tragen einander durch und vergessen uns selbst nicht nur in seltenen Momenten, sondern im Gewöhnlichen. Heiligkeit erscheint daher nicht als weltflüchtige Sonderexistenz, sondern als eine Lebensqualität, in der Herz und Leib Gott gehören und dadurch für andere offen werden. Wenn Paulus schreibt, dass Gott wolle, dass ihr geheiligt werdet und dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse, denkt er an einen Alltag, in dem Christus der verborgene Maßstab für Beziehungen, Arbeit, Umgang mit dem eigenen Körper und Einsatz der Zeit ist. Dieses geformte Leben wird zum stillen Zeugnis in der Gemeinde, es schafft Vertrauen, nährt Gemeinschaft, trägt Schwache mit und hält in Spannungen Raum für Versöhnung offen. Zur inneren Tragstruktur dieses Lebens gehört neben Glauben und Liebe die Hoffnung. Sie ist bei Paulus nie unbestimmt, sondern an das Kommen des Herrn gebunden. Darum kann er die Standhaftigkeit der Thessalonicher in Bedrängnissen als etwas sehen, das aus dieser Hoffnung lebt. Hoffnung richtet den Blick über das Sichtbare hinaus, ohne dieses zu verachten, sie rechnet damit, dass Jesus wiederkommt, dass verborgenes Ausharren nicht übersehen wird und das Leid nicht das letzte Wort behält. Diese Sicht nimmt der Gegenwart nicht die Schwere, aber sie nimmt ihr die absolute Macht. So wird Heiligkeit zu einer stillen Freiheit, wir sind nicht von der Zustimmung anderer abhängig, nicht von kurzfristigem Erfolg, weil unser Herz bei dem Herrn geborgen ist, der uns geliebt und in Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat. Ein heiliges Leben für das Gemeindeleben ist daher weniger ein moralisches Ideal als eine von Gott geformte Wirklichkeit. Glaube bindet uns an Christus, Liebe gestaltet den Umgang miteinander, Hoffnung trägt durch, wenn das Sichtbare brüchig wird. In dieser Ordnung lernt das Herz, sich nicht an sich selbst festzuhalten, sondern sich immer wieder dem Herrn zu öffnen. Die Gemeinde wird zu einem Raum, in dem man mit seinen Brüchen nicht ausgesondert, sondern von Gottes heiliger Gegenwart berührt wird. Gerade darin liegt die Ermutigung, Heiligkeit ist kein elitärer Sonderweg, sondern der Weg, auf den Gott jeden stellt, den er in Christus angenommen hat, ein Weg, auf dem Glaube wachsen, Liebe reifer und Hoffnung fester werden darf. Wir müssen Gott allezeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander zunimmt. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und in Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat. Der Blick auf die thessalonichische Gemeinde bewahrt davor, Heiligkeit mit frommer Distanz oder innerer Verkrampfung zu verwechseln. Wo Glaube wirklich Christus fasst, wächst eine Liebe, die Konflikte nicht beschönigt, sondern durchträgt, und eine Hoffnung, die Schwierigkeiten nicht verdrängt, sondern ihnen das letzte Wort nimmt. So gewinnt der Gedanke eines heiligen Lebens für das Gemeindeleben etwas Mildes und zugleich Ernstes. Es ist Gottes Einladung, unser ganzes Sein so von ihm prägen zu lassen, dass andere in unserem Leben etwas von seinem Herz erkennen können und darin neuen Mut finden, ihren eigenen Weg mit ihm weiterzugehen. Errettung als Brücke, der Weg von Wiedergeburt zur Verherrlichung. Wenn Paulus schreibt, dass Gott uns von Anfang an auserwählt hat zur Errettung, öffnet er den Blick über den Augenblick unserer Bekehrung hinaus. Errettung ist bei ihm nicht nur ein Punkt in der Vergangenheit, sondern ein Spannungsbogen, der von Gottes Erwählung vor Grundlegung der Welt bis zur Verherrlichung in der Zukunft reicht. Man kann sich diesen Bogen wie eine lange Brücke vorstellen, am einen Ende steht die Wiedergeburt, Gottes Geschenk neuen Lebens in Christus, am anderen Ende die vollendete Gemeinschaft mit ihm, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Auf dieser Brücke bleiben wir unser Leben lang unterwegs. Wir stehen nicht mehr im alten Land des Todes, und doch sind wir noch nicht am Ziel der vollen Herrlichkeit. Wenn du mich nun fragen würdest, ob ich errettet worden bin, würde ich antworten, ich bin errettet worden, ich werde noch immer errettet, und ich werde errettet werden. Schließlich werde ich ganz, völlig und gründlich errettet sein. Auf dieser Brücke gibt es vorwärtsgehende Schritte und Rückwege, Stehenbleiben aus Müdigkeit, Umwege aus Verwirrung. Sünde, Nachlässigkeit und innere Abkühlung lassen uns die Nähe Gottes verlieren, als stünden wir wieder weiter hinten. Umkehr, Gehorsam und erneute Hinwendung zu Christus führen uns tiefer in seine Freiheit und Freude hinein. Dennoch bleibt das Fundament unerschütterlich, die Wiedergeburt, dieses neue Leben aus Gott, ist so endgültig wie unsere leibliche Geburt. Und diese Dinge sind einige von euch gewesen, doch ihr habt euch reinwaschen lassen, doch ihr seid geheiligt worden, doch ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Was sich im Lauf der Zeit verändert, ist nicht, ob wir zu Gott gehören, sondern wie weit seine Rettung unser konkretes Denken, Wollen und Handeln durchdringt. Je weiter wir auf dieser Brücke vorankommen, desto mehr wird Errettung erfahrbare Wirklichkeit. Sie zeigt sich in einer wachsenden inneren Freiheit gegenüber Bindungen, in einer tieferen Freude, die nicht von Umständen abhängt, und in einer Standhaftigkeit, die nicht aus eigener Stärke kommt. Paulus kann deshalb sagen, er ist errettet worden, er wird noch immer errettet, und er wird errettet werden. Er misst Errettung nicht nur daran, dass Schuld vergeben ist, sondern daran, in welchem Maß Christus unser Inneres durchformt. So wird deutlich, dass Gottes Erwählung nicht in einem einmaligen Erlebnis aufgeht, sondern das ganze Leben umspannt, mit Phasen des Fortschritts und Phasen, in denen wir neu lernen, uns von ihm finden zu lassen. Dieser weite Blick bewahrt vor zwei Missverständnissen. Er nimmt der Errettung nicht ihre Gewissheit, Gottes Ja zu uns in Christus steht fest, aber er reduziert sie auch nicht auf einen Eintrag in der Vergangenheit. Er stellt das Leben mit Gott in eine dynamische Perspektive, jeder Tag ist ein Stück Weg auf dieser Brücke. Manches erscheint wie ein Rückfall, und doch kann gerade dort Gottes Barmherzigkeit tiefer greifen. So bleibt der Weg nicht nur Forderung, sondern Verheißung, wir sind nicht dazu bestimmt, am Rand der Brücke zu verharren, sondern sollen Schritt für Schritt hineinwachsen in die Freiheit der Kinder Gottes, bis das Ziel erreicht ist und Gott vollendet, was er begonnen hat. Wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Und diese Dinge sind einige von euch gewesen, doch ihr habt euch reinwaschen lassen, doch ihr seid geheiligt worden, doch ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Die Sicht von Gottes Errettung als weiter Brücke spannt unser Leben zwischen einem sicheren Anfang und einer verheißenen Vollendung auf. Sie relativiert Momente des Scheiterns, weil sie sie in einen größeren Weg stellt, und sie adelt kleine Schritte des Vertrauens, weil sie Teil eines göttlichen Ganzen sind. So wächst eine nüchterne Hoffnung, wir sind nicht fertig, aber auch nicht verloren, wir sind im Werden, getragen von einem Gott, der uns besser kennt als wir uns selbst und der nicht müde wird, seine Rettung tiefer in unser tatsächliches Leben hineinzuschreiben. Die Heiligung des Geistes, Maßstab und Motor unserer Errettung. Wenn Paulus die Erwählung Gottes beschreibt, fügt er eine entscheidende Bestimmung hinzu, weil Gott euch von Anfang an auserwählt hat zur Errettung in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Errettung ist für ihn untrennbar mit Heiligung verbunden, und diese Heiligung ist nicht zuerst unsere Anstrengung, sondern das stille, beharrliche Wirken des Heiligen Geistes. Der Geist sondert nicht nur äußerlich von der Welt ab, er richtet unser Inneres auf Christus aus, deckt Unstimmiges auf, stärkt das neue Leben und formt in uns die Gesinnung des Herrn. So entsteht nach und nach ein Maßstab in uns, der nicht von außen aufgesetzt ist, sondern von innen her wächst. Was mit Christus übereinstimmt, bekommt Gewicht, was ihm widerspricht, verliert an Glanz. In 2. Thessalonicher 2,13 sagt Paulus noch etwas weiteres über die Heiligung: Wir aber sind verpflichtet, Gott allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, weil Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Gott hat uns zur Errettung in Heiligung erwählt, und diese Heiligung ist vom Geist. In diesem Sinn steht der Grad unserer erfahrenen Errettung in enger Verbindung mit dem Maß unserer Heiligung. Wo der Geist Raum erhält, werden Denkweisen, Gewohnheiten und Bindungen, die uns fesseln, gelockert, Frieden und Freimütigkeit nehmen zu. Paulus bringt dieses innere Geschehen mit unserem Leib und unseren konkreten Entscheidungen in Verbindung, denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Heiligung bleibt nicht im Gefühl stehen, sie greift in das ein, was wir mit Händen tun, wohin unsere Füße gehen, worauf unsere Augen ruhen. Gerade darin erweist sich, wie weit Gottes Errettung unser Leben tatsächlich prägt. Auch die Rechtfertigung bekommt in diesem Zusammenhang eine tiefere Dimension. Sie ist, wie Paulus klar lehrt, ein einmaliger Zuspruch Gottes um Christi willen, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Doch dieselbe Gnade, die gerechtfertigt hat, bleibt nicht untätig. Doch ihr seid geheiligt worden, doch ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Rechtfertigung und Heiligung stehen nicht gegeneinander, sondern nebeneinander, beide getragen vom Geist. Je mehr der Geist uns heiligt, desto freier und gewisser erleben wir das, was Gott uns in Christus zugesprochen hat. Glaube an die Wahrheit ist in diesem Prozess keine Nebensache. Der Geist wirkt durch das Wort, das er selbst inspiriert hat. Er öffnet nicht nur den Verstand für biblische Inhalte, sondern macht unser Herz empfänglich. Diese Dinge sprechen wir auch, und zwar nicht in Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern in Worten, wie der Geist sie lehrt. Wo wir uns dieser Wahrheit aussetzen, gewinnt der Geist Anknüpfungspunkte, um zu trösten, zu korrigieren, auszurichten. So wird er zum inneren Motor der Errettung, er nimmt das Werk Christi und trägt es in unsere konkrete Lebenswirklichkeit hinein, Tag für Tag. Wir aber müssen Gott allezeit euretwegen danken, Brüder, vom Herrn Geliebte, weil Gott euch von Anfang an auserwählt hat zur Errettung in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Die Verbindung von Erwählung, Errettung und Heiligung durch den Geist bewahrt vor einer engen Sicht des Glaubenslebens. Sie zeigt, dass Gott nicht nur unsere Vergangenheit geregelt und unsere Zukunft gesichert hat, sondern gegenwärtig an unserem Inneren arbeitet. Je mehr wir dem Wirken des Geistes nicht ausweichen, desto erfahrbarer wird die Freiheit, zu der wir bestimmt sind. So entsteht eine stille Zuversicht, wir sind nicht auf uns selbst zurückgeworfen, sondern unterwegs mit einem Gott, der seine Zusage ernst nimmt, uns zur Errettung in der Heiligung des Geistes zu führen, bis seine Gestalt in uns deutlicher hervortritt als unsere eigene. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.